Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Business Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 62 haben wir und Aufnahmetag ist Mittwoch, 10. September um 21 Uhr. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Sponsoren Omnium und Upscale.ch. Heute haben wir eine Premiere und zwar besprechen wir heute das erste Mal die Deal of the Month. Wie sieht das Programm genau aus?
Ja, wir starten mit einem kurzen Rückblick auf die Transaktionen im Schweizer Startup-Ökosystem im August, also Transaktionsvolumina und Anzahl. Dann vergleichen wir die Zahlen mit dem Juli 2025 und dem August 2024 und ordnen das im internationalen Kontext ein. Und ja, Transactions of the Month. Wir haben ein paar Transaktionen für euch recherchiert. Drei Transaktionen, zwei aus dem August und eine vom Juli. Das ist der Exit von Daedalene an Destinus, die Series B von Loft Dynamics und die Seed-Runde von Scanvio Medical. Hier machen wir jeweils einen Deep Dive in die Firma, die Finanzierungshistory und die beteiligten Investoren.
Ich möchte noch erwähnen, dass es natürlich noch viele andere Transaktionen gegeben hat im August, die wir gerne aufgenommen hätten, aber wir versuchen hier jeweils eine gute Mischung aus Themen und diversen Stages zu haben. Wenn jemand von euch mehr von einer anderen Transaktion hören möchte, könnt ihr dies gerne als Hörerfrage bei uns einbringen. Lass uns gleich mit dem Rückblick starten, Guy.
Ja, im August wurden in der Schweiz 14 Finanzierungsrunden in Startups kommuniziert. Das Investmentvolumina war bei 120 Millionen Franken und die größten Deals waren die 30 Millionen Runde in Mabilon, einem Biotech, dann war die 24 Millionen Runde in Candy Solar, einem Cleantech, da waren Wandel-Darden und Equity wurde da investiert und dann kommt natürlich die 24 Millionen Runde Series B in Loft Dynamics VR im Aviatik-Bereich. Die 120 Millionen, das ist ein deutlich geringeres Investmentvolumen als im Vormonat. Im Juli wurden 610 Millionen in 26 Runden investiert. Wobei muss man dazu sagen, Climeworks und VFox, Later Stage Runden, Mega Runden, die haben zusammen über 300 Millionen davon ausgemacht. Preise und Grants gab es nicht wirklich viele. Es hat ein paar Fit Grants und ein Investment vom Kanton Fribourg in Startups gegeben. Es hat aber 5 Exits gegeben im August. Das war Daedalene unter anderem, NSEC, ein Cybersecurity Play, das an Orange in Frankreich verkauft wurde. Und natürlich das massive Exit-Announcement von uBlocks, das für über 1 Milliarde übernommen werden soll. Und sonst noch Dennis-Wertes habe ich mir aufgeschrieben. Das sind mehrere Akquisitionen von Startups, also Schweizer Startups, die ausländische Firmen übernommen haben, damit sie die Technologie integrieren konnten und in dem Sinne wachsen durch Akquisitionen.
Vergleichen wir das kurz mit dem Vorjahr. In unserem Dealsheet sehe ich, dass wir dieses Jahr 12% mehr Investments gesehen haben als im August vom letzten Jahr. Damals wurden 107 Millionen investiert. Und diese 107 Millionen vor einem Jahr wurden in 20 Runden investiert. Also sieht man im Vergleich sehr, sehr gut, dass eigentlich weniger Runden stattgefunden haben, dafür mehr Kapital pro Runde im Durchschnitt. Und setzen wir das Ganze noch kurz in den europäischen oder globalen Kontext. Zum Beispiel europäische Tech-Unternehmen erhielten im August 2025 insgesamt 3,2 Milliarden Euro, verteilt auf 189 Deals. Das entspricht einem Rückgang von satten 66% beim Investitionsvolumen und 47% weniger Deals im Vergleich zum Juli 2025 hat man hier verglichen. Der bedeutendste Deal war das 500 Millionen Euro Schuldenfinanzierungspaket für das Mailänder Unternehmen Bending Spoons. Das Ziel war hier, dass man aggressive Übernahmen realisieren kann. Und laut Vespi, der Online-Plattform, waren einige der wertvollsten europäischen Generative AI-Startups, unter anderem Eleven Labs, Lovable, Mistral, prominent in den Deals des Monats vertreten. Aber man kann schon konstatieren, August 25 war ein vergleichsweise sehr ruhiger Monat für europäische VC-Investments mit deutlich gedämpften Gesamtvolumina und Dealzahlen. Die Branche bleibt aber aktiv, aber viel, viel selektiver. Also größere Finanzierungsrunden überwiegen gegenüber einer Vielzahl kleiner Deals, so sehr, sehr ähnlich wie in der Schweiz.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Gehen wir doch in Medias Res und schauen uns die einzelnen Transaktionen ein bisschen genauer an. Dailyline, starten wir, wurde für 180 Millionen von Destinus übernommen. Also man kann sagen, ein fast 200 Millionen Exit in einem Cash- und Equity-Deal, das klingt nach einer super Sache für den Schweizer Markt. Dailyline baut eine Software, die autonomes Fliegen vorantreiben will, und Destinus ist ein Dual-Use-Drohnen-Scale-Up, das heißt Drohnen für zivile Nutzungen und auch Drohnen für militärische Zwecke, die genutzt werden können. Das heißt eigentlich Dual Use. Also Dual Use wird auch ein bisschen missbraucht, der Begriff. Teilweise hat man 99% Militär und 1% dann zivil, und dann redet man auch von Dual Use. Meistens ist es eben, geht es tatsächlich um militärischen Einsatz. Jetzt lass uns die Transaktion deshalb im Kontext der beschleunigten EU Defense Tech Investments einordnen. Das ist ja etwas, was man immer wieder lesen kann in den letzten Monaten, dass gerade in der EU Defense Tech sehr, sehr viel gemacht wird im Moment.
Ja, und das haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast aufgenommen, und diese Transaktion bzw. Akquisition, die passt genau in dieses Thema rein. Destinus ist wirklich krass schnell am Wachsen. Sie haben mittlerweile über 500 Mitarbeitende. Sie wurden im 2020 gegründet, auf das kommen die dann später noch ein bisschen zurück. Und ja, die Ukraine ist einer ihrer Kunden, wenn nicht der wichtigste Kunde, wie du so schön gesagt hast. Wahrscheinlich ist da vor allem Military oder Defense Use. Ja, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, da wurden Investments in Defense Tech in Europa plötzlich extrem attraktiv. Seit dem 2022 sind in Europa rund 2,5 Milliarden Euro in Defense Tech geflossen. Und davon 1,4 Milliarden allein in den ersten 7 Monaten von diesem Jahr, also 2025. Das ist nochmal eine massive Beschleunigung. Wenn wir das kurz vergleichen, pre-Ukraine War im 2020, da wurden gerade mal 30 Millionen Euro und im 2021 150 Millionen Euro in Defense Tech investiert. Viele VCs, die früher gezögert haben und Defense oder Dual Use sogar oft auf einer Blacklist hatten, also gar nicht investieren konnten wegen ihrem Fondsreglement, die sehen das Feld heute als extrem große Opportunität.
Ja, in der Tat, es entstehen auch Schwergewichte. Also Europa hat inzwischen sogar 3 Unicorns in dem Bereich, Helsing, Quantum Systems und Techiver. Politisch hat sich die Stimmung gedreht. Auf Sicherheitskonferenzen war klar zu spüren, dass Europa mehr Eigenanteil an seine Verteidigungsfähigkeit tragen muss und soll. Sogar bei den Startup Days in Bern war die Opening Keynote diesem Thema gewidmet.
Ja, Defense Tech, definitiv keine Randerscheinung in Europa mehr, sondern ein Skalierungsthema. Und es gibt auch viele Fonds, die wirklich dediziert dafür Geld raisen oder in Fonds investieren, wie der NATO-Fonds, der 1 Milliarde in indirekt investierten Defense Tech, Index Ventures oder Index Partners raised aktuell einen dedizierten Defense-Tech-Fonds. Und für diese Investoren, da ist praxisnah zentral, gerade in späteren Runden, Technologien, die feldgetestet sind, heute eben oft in der Ukraine, bekommen hier natürlich den Vorzug vor reinen Labordemos, die sagen, hey, we could do this. Das beschleunigt eben so die Feldtests und effektive Anwendungen, die Lernkurven extrem rasch und führt halt einfach zu besseren Produkten und am Ende auch höheren Bewertungen.
Ja, wenn man das eben analysiert, passt eben dieser Schweizer Deal sehr gut in diese Logik. Wir haben Dual Use, wir haben Avionik, Sensorik, es ist feldgetestet. Also Daedalin baut zertifizierbare KI, Avionik und sie werden nun von Desinos geschluckt.
Ja, Daedalin, starten wir doch mit dem Deep Dive in die Firma, die übernommen wurde. Max, was machen Sie in einfachen Worten gesagt?
Ja, genau. Also Sie bauen ganz einfach gesagt künstliche Augen und ein künstliches Gehirn fürs Cockpit. Also eine Software, die mit Kameras und KI-Umgebung erkennt, Hindernisse sieht, Landewege erkennt und auch somit auch die Piloten entlastet. Also das, was uns Piloten mit den Augen machen, aber halt digital und 360 Grad Sichtperimeter. Das Ganze ist zertifizierbar für die Luftfahrt, also so robust dokumentiert und getestet, dass EASA, FAA es zulassen können. Daedalin benennt ihre Software als Situational Intelligence mit Modulen wie, ich lese das hier ab, Visual Navigation, Traffic Detection, Detect and Avoid und Runway Guidance.
Ja, und Daedalin, die sind nicht einfach mehr an der Demo-Stage im Labor. Sie haben mittlerweile sichtbare Traction mit Pilotprojekten, mit Leonardo Helicopters, Helisul Aviation aus Brasilien und auch einigen weiteren Herstellern im Aviatik-Bereich. Sie haben auch bereits seit 2022 ein Büro in Phoenix, Arizona für das Amerika-Geschäft. Und mit der EASA und FAA für die das nicht so gut kennen, das ist die europäische und amerikanische Flugbehörde. Und da sind sie bereits im Zertifizierungsprozess. Und was ich ja von hier aus als Nicht-Flugexperte einschätzen kann, gut vorangekommen, wenn man da die Medienkommunikationen anschaut und auch eigentlich relativ weit fortgeschritten.
Ja, man muss nicht wissen, Daedalin hat ihre Software zwar in erster Linie für Piloten in klassischen Flugzeugen entwickelt, also zur Entlastung der Piloten und für zusätzliche Sicherheit, aber sie arbeiten mittlerweile an der Integration ihrer Situation Intelligence in UAVs, also unbemannten Systemen, damit die sicherer im Luftraum fliegen. Das ist ein sehr großes Thema. Das heißt, die Bausteine werden modular und sollen sich vom Pilot Assist bis zur höheren Autonomie hochskalieren.
Das ist natürlich ein extrem spannender Case, gerade für UAVs. Ich meine, dort könnte die Technologie effektiv auch gegen das Jammen, also das Stören von Signalen helfen, da Drohnen nicht mehr nur auf ihre Instrumente intern und extern angewiesen sind, sondern sie plötzlich auch vom Auge wie ein Pilot im Notfall fliegen können. Zum Team. Die Firma wurde im 2016 in Zürich gegründet von Luc van Dijk, Thomas Kistner und Emmanuel Mongenet. Und seit 2024 im Mai hat Bass Gouverneur oder Governor die Rolle als CEO übernommen. Er hat einen Hintergrund in der Aviatik und war auch lange bei der RUAG tätig. Und mittlerweile ist das Team auf mehr als 150 SpezialistInnen angewachsen.
Lass uns noch kurz über den Käufer sprechen. Desinos, das hat man eigentlich gar nicht auf dem Radar, im wahrsten Sinne von Wort, ist eben auch ein Startup mit Schweizer Ursprung. Im Gegensatz zu Daedalin wurde die Firma erst in 2020 in Bayern gegründet.
Ja, Desinos ist mittlerweile ein europäischer Flugsystembuilder mit zwei Business-Strängen. Sie haben gestartet eigentlich mit einem Wasserstoff-Hyperschall-Raketenprojekt. Sie wollten damit oder wollen immer noch den Gütertransport massiv beschleunigen und gleichzeitig nachhaltig gestalten, eben durch die Nutzung von Wasserstoff. Und ihre Raketen, eben Hyperschall, die sollten in 90 Minuten Güter von Europa nach Australien liefern können. Und dazu wollen sie so hoch fliegen bis in die Mesosphäre, also 50 Kilometer über Meer. Aber so zur Referenz Linienflugzeuge, wenn man von der Schweiz oder Europa nach Amerika fliegt, da geht man auf Maximum 11 Kilometer über Meer. Im 2022 haben sie die Technologie bereits mal in Testflügen getestet und ja, erste Validierungsschritte gemacht.
Und neben der Hyperschallrakete ist eben Autonomie ein großes Thema, da die Raketen idealerweise nicht bemannt sind. Deshalb sind unbemannte Systeme der zweite Business-Strang des Sinus baut UAVs nicht nur für die zivile Nutzung, sondern auch für Defense. Also klassischer Dual-Use hier. Im Defense-Bereich haben sie bereits einiges an Traction gewinnen können. Seit dem Einmarsch von Russland in die Ukraine hat sich die Firma zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine zu leisten, gemäß einem Artikel aus der Kiew Post, der uns vorliegt vom Februar 2024, belieferte Desinos die Ukraine bereits damals monatlich mit über 100 günstigen Abwehrdrohnen. Das dürften mittlerweile natürlich wesentlich mehr sein.
Ja, und spannend in diesem Kontext finde ich auch, dass der Gründer Mikhail Kokorich ursprünglich Russe war. Nach dem Start des Kriegs hat er seine russische Nationalität niedergelegt. Das ist schon noch ein krasser Schritt, finde ich, aber das halt eben als wirklich starkes Signal, als Protest gegen Putin. Und vielleicht wichtig zu ergänzen ist, wenn wir hier eben von militärischen Gütern sprechen, Destinus produziert ihre Drohnen, die in der Ukraine eingesetzt werden, nicht in der Schweiz, sondern in einer Fabrik, die sie in Frankreich aufgebaut haben.
Ja, und sie haben auch ihr europäisches Netzwerk erweitert. Man hat zugekauft weitere UAV-Assets, zum Beispiel in den Niederlanden haben sie die IP und Assets von Aerialtronics, einer Multicopter-UAV-Plattform, übernommen.
Ja, und in der Kommunikation, da geht eigentlich auch ganz klar raus, bei Destinus steht Autonomie im Zentrum. Und genau da dockt Daedalins zertifizierbare KI Avionik perfekt an. Wahrnehmung, Erkennen, Navigieren nicht als Spielerei, sondern effektiv als zulassungsfähige und zuverlässige Bausteine. Ja, wie gesagt, die Firma hat mittlerweile über 500 Mitarbeitende, also von der Hyperschallrakete zum Hyperscaler, könnte man auch sagen. Im 2024 hat die Firma gemäß einem Artikel auf Bloomberg, der uns vorliegt, bereits einen massiven Gewinn geschrieben mit 75 Millionen EBITDA. Und das wohl dank Drohnenverkäufen.
Hier kommen wir noch kurz zur Finanzierungshistorie von Daedalin. Die Firma wurde im August 2016 gegründet, wie schon erwähnt. Wir haben wie immer eine modellierte Cap Table erstellt. Bis im Juni 2018 hat die Firma ihre erste Runde in zwei Closings abgeschlossen. Bei einer Bewertung von 18 Millionen Pre-Money haben Investoren knapp 5 Millionen Schweizer Franken investiert.
Hier hatte Kathona Capital, ein australischer VC, der Lead Red Alpine und der US-VC Amino Capital haben mitgemacht und auch einige Angels von SickTick. Im 2022 hat die Firma die Series B geraced. Diesmal flossen dann 35 Millionen in Equity in die Firma und das bei einer Bewertung von 29 Millionen Pre-Money. Und neben den bestehenden Investoren kam damals Honeywell Ventures dazu.
Zudem hat die Firma auch Grants vom Horizon-Programm, also das waren dann 2,3 Millionen Euro, und von InnoSwiss erhalten. Die Series B wurde im Mai 2023 und im April 2024 nochmals um je 10 Millionen erweitert und die Bewertung der Firma stieg auf rund 120 Millionen Post-Money an. Die Investoren der Runden wurden nicht bekannt gegeben hier, aber gemäß Crunchbase war Keen Ventures bis dahin auch an Daedalin beteiligt.
Ja, und nun kurz vor dem Exit im Q2 in diesem Jahr. Da wurden auch noch ausstehende Forderungen gewandelt. Die haben uns effektiv bei der Rekonstruktion der Cap Table im Vergleich zu den öffentlich kommunizierten Zahlen noch etwas Licht ins Dunkel gegeben. Es wurden satte 20 Millionen an Darlehen gewandelt, ein Teil zum Series A Preis, also ungefähr, und dann ein zweiter Teil zu einer Bewertung von 140 Millionen Post Money, also die Post-Money der letzten Runde plus diese 20 Millionen. Und die beiden Darlehen, die stammen von einem Privatinvestor, der uns bekannt ist, aber hier nicht erwähnt werden möchte.
Also es wird spannend. Also wenn wir die Non-Dilutive Grants abziehen, hat die Firma knapp 80 Millionen in Equity geraced, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Nun wird die Firma für 180 Millionen Schweizer Franken übernommen, und zwar in einer Cash- und Aktien-Transaction. Jetzt können wir etwas darüber sagen, was das für die einzelnen Investoren denn konkret bedeutet?
Ja, da können wir schon ein paar Rückschlüsse treffen auf der Basis unserer modellierten Cap Table. Und das ist schon ein bisschen ernüchternd. Die ersten Investoren, die Ende 2017, also vor knapp 8 Jahren investiert haben, die haben gemäß unserem Modell ein MOIC, also Multiple on Invested Cash, von 2x gemacht. Das ist eine Rendite von knapp 10%.
Also jährliche, wenn ich, das ist eine, du meinst die jährliche Verzinsung, gell?
Ja, genau, den IRR. Das ist ganz genau. Wichtig zu sagen, genau. Nicht einfach 10% mehr, sondern 10% per annum. Und deshalb so die Bewertung, die hat nicht extrem krasse Sprünge gemacht von der Runde zu Runde. Man muss immer schauen, wenn man diese Analysen macht, man hat Pre-Money und Post-Money und dann nimmt man die Post von der Post-Money zur Pre-Money, das ist eigentlich der Abtick der Runde. Und dann gibt es noch die Dilution durch Mitarbeiterprogramme und die muss man natürlich auch berücksichtigen. Und dann ist die Rendite plötzlich viel schlechter als das erste Investment, der 18 Millionen Pre-Money, 180 Millionen Exit, das wäre ja ein 10x, das sie, wenn man es so anschaut, gemacht haben. Oder es ist eben nur ein 2x jetzt Post-Dilution. Die späteren Investoren vielleicht noch kurz, die im 2023 investiert haben, die haben in 2 Jahren nun ein 1,5x auf ihrem Investment und ein IRR, die jährliche Rendite von 22%. Max, wie ordnest du das ein? War das ein guter Deal für die Investoren und die Gründer?
Ja, wir wissen es nicht, weil wir natürlich den Waterfall nicht kennen. Wie wir auch schon ein paar Mal kommentiert haben, der Cap Table ist in solchen Sachen, in solchen Transactions überhaupt nicht ausschlaggebend. Das ist, da haben wir eben wieder gesehen, weil wir das Shareholder Agreement hier nicht kennen. Wenn wir das kennen würden, dann können wir das natürlich jetzt kommentieren, wer hat wie viel bekommen, aber Shareholder Agreements sind eben meistens geheim. Das heißt, auch wir haben natürlich angefragt, aber natürlich keine positive Antwort bekommen. Das ist halt vertraulich. Also wir wissen es schlichtweg nicht. Jetzt ist es normalerweise so, dass bei späteren Runden LiquPrefs, also Liquidationspräferenzen, eine Rolle spielen. Das heißt, Investoren, die relativ spät dazukommen, die machen das vielleicht zu hohen Bewertungen, damit man keine Downround bewerkstelligen muss, aber nur natürlich mit hohen LiquPrefs, also von 2, wie auch gesehen, bis 4-mal, oder? Und dann habe ich eben auch oft erlebt, dass auch keine Rücksicht auf die Gründe genommen wird. Vielleicht gibt es einen Exit-Bonus dann für die Gründer, für die Common Shares, also das sind die Stammaktien, welche von den Gründern gehalten werden, bleibt dann nichts übrig, weil zuerst eben alle anderen Aktienklassen der Investoren bedient werden. Das heißt, wir können es schlichtweg nicht sagen. Mein Gefühl sagt mir, es war für alle etwas da im Prinzip, also alle haben sicherlich etwas bekommen gemäß Cap Table, wenn auch nicht super. Ich glaube, es ist sicherlich kein VC-Case klassische Natur, also VC-Case sollte mindestens 10x sein, dann ist es ein guter Deal oder zumindest 6x, 5x sein, das war es nicht, sondern es ist sicherlich mehr als einmal, aber man kommt nie und nimmer auf die Mindestverzinsung von 15% hier in diesem Fall und deshalb würde ich mal schlussfolgern, also für VCs kaum ein guter Deal, außer sie hatten wirklich LiquPrefs, dann kann es sein. Für die Gründer hoffe ich sehr, dass noch etwas übrig geblieben ist, am Schluss für die Common Shares.
Ja, genau, das ist vielleicht wichtig zu ergänzen, das ist angetönt. Wir haben diese Zahlen einfach von der Cap Table berechnet, die wir vorhin erwähnt haben und natürlich nicht, das sind nicht die effektiven Exit-Zahlen, die wir hier mitteilen können, weil wir sie nicht kennen. Und ja, es ist nicht ein 100% Cash-Deal, gesagt, Cash and the Equity, leider eigentlich. Können wir auch etwas zum Aktientauschverhältnis sagen?
Ja, wir haben nicht gefragt, aber da wurde Ihnen keine Antwort gegeben. Auf Bloomberg stand, dass Destino seine ca. 100 Millionen Runde aufnehmen will bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden. Das würde sie dann zum Unicorn machen und dürfte auch ein Indiz auf das Tauschverhältnis sein.
Ja, und könnte natürlich auch der Grund sein, wieso die Übernahme erst per Ende Jahr final umgesetzt werden soll. Also eben noch darauf warten, dass diese Finanzierungsrunde von Destinus selbst abgeschlossen wird. Aber lass uns doch noch kurz einen Ausblick machen zum neuen Setting. Wie soll Datalean nach der Übernahme konkret in Destinus integriert werden?
Ja, offiziell kommuniziert ist, dass Datalean's Team und KI Avionik direkt in die Kernprodukte von Destinus einfließen soll, um eben UAV-Systeme für zivile und militärische Anwendungen schneller zu entwickeln und zu zertifizieren. Hier ein Quote von Tim Moser, dem CTO von Destinus. Wir haben das auf Deutsch übersetzt. Die Integration von Datalean's innovativen Lösungen und dem herausragenden Team wird unsere Strategie beschleunigen, sagt er, intelligente UAV-Systeme für Verteidigungs- und Zivilmärkte zu entwickeln, zu zertifizieren und auf den Markt zu bringen.
Ja, und vielleicht noch vom CEO von Datalean, Bas Governor, hat Folgendes zur Transaktion gesagt, ich zitiere auch und auch übersetzt auf Deutsch: Der Zusammenschluss mit Destinus ist der logische nächste Schritt. Gemeinsam werden wir innovative, KI-getriebene Autonomie, Schwarmintelligenz und hochentwickelte Entscheidungswerkzeuge schneller auf den Markt bringen und damit das Fliegen sicherer, widerstandsfähiger und flexibler machen.
Haben wir noch etwas vergessen, Guy?
Ja, vielleicht auch, wenn wir jetzt die Transaktion und den Exit mit den Multiples etwas kritisch hinterfragt haben. Auf jeden Fall von unserer Seite Gratulation an das Team und die Investoren für den anstehenden Exit. Im Deep-Tech-Bereich ist es allemal nicht einfach. Und hier in diesem Fall, da scheint es jetzt wirklich für allemal ein Upside zu geben für die Investoren und das Team, auch wenn vielleicht nicht so hoch, wie das sich das alle von Anfang an mal gewünscht hätten.
Kommen wir zur nächsten Transaktion, und zwar Love Dynamics aus Dübendorf bei Zürich. Sie erfinden das Pilotentraining gerade neu. Sie bauen vollbewegliche VR-Flugsimulatoren mit originalgetreuem Cockpit und 360-Grad-Sicht, also klein, modular und deutlich günstiger als die klassischen Riesensimulatoren, die man sonst kennt. Ja, und das ist nicht nur Spielerei, die Geräte sind regulatorisch zugelassen.
Ja, technisch steckt da einiges drin. Vollmaßstabs-Cockpit. Und das klingt jetzt auch cool. Ich lese es ab. 6 DOF Motion Plattform. Also das heißt 6 Degrees of Freedom, Freiheitsgrade. Präzise Pose-Tracking, also wie der Pilot da sich bewegt. Headsets aus den neuesten Generationen. Und gemäß Piloten sei das Gefühl extrem nahe am echten Flug, inklusive der Haptik an den Controls und den realistischen Fehlerszenarien. Und sogar die Sitze sind originalgetreu, damit sich die Piloten wie im Cockpit auf ihrem Sessel da fühlen.
Ja, ich finde schon beeindruckend, dass diese Systeme viel kompakter sind als klassische Full-Flight-Simulatoren, also laut Presseberichten etwa ein Zehntel der Größe und ein Zwanzigstel der Kosten gegenüber dem Branchenstandard. Das öffnet den Markt für Polizeistaffeln, Rettungsflieger, kleinere Trainingszentren und natürlich auch für die ganz großen Airlines.
Ja, und ich konnte mich gestern kurz mit dem CFO von Loft Dynamics, Jean Auclair, unterhalten. Vielen Dank hier für die Zeit und dass du uns ein bisschen ein paar Insights gegeben hast. Sie haben das Ziel, ein dezentrales Simulatoren-Ökosystem aufzubauen, da wo heute spezielle Hallen und Hunderte von Millionen in Infrastruktur investiert werden müssen, können Sie neu viele kleinere und günstigere Simulatoren aufbauen. Und je nach Modell gibt es Ihre Simulatoren bereits ab 1 Million. Das ist natürlich ein Riesenplus für viele Nutzergruppen, die sich früher keinen Simulator leisten konnten. Und den Mehrwert, den sieht man natürlich an der Traction. Airbus Helicopters trainiert mit Loft, LAPD, also das Los Angeles Police Department, wenn man das in den Filmen kennt, die nutzen die Helikopter-Simulatoren und Air Greenland und noch einige weitere. Das ist für mich der Beleg, dass VR, also Virtual Reality, im harten Flugbetrieb angekommen ist.
Ja, wie du weißt, bin ich am Helikopter üben und mein Traumhelikopter ist der H-125, der eben von LAPD genutzt wird, und genau diesen Simulator haben sie, und das ist für mich super. Dummerweise habe ich mir sagen lassen, dass ihr Simulator in Zermatt steht und nicht in Zürich, das heißt, oder nicht in Dübendorf. Jetzt bin ich da mal am Anbandeln und würde natürlich das ganze Training ein bisschen erleichtern. Das ist klar. Aber lass uns kurz zur Entstehung und dem Team noch was sagen. Love Dynamics hieß für VRM Switzerland und wurde 2022 im Zuge einer Finanzierungsrunde mit internationalen Investoren gerebrandet. Seitdem ging es regulatorisch Schlag auf Schlag. Die EASA-Qualifikation, dann 2024 die erste FAA-Qualifikation für einen Simulator in den USA.
Ja, und das ist ein echter Meilenstein, weil damit Trainingsstunden offiziell anrechenbar wurden für das Training, beziehungsweise für die Ausbildung. Und das verschiebt natürlich den Kosten-Nutzen-Hebel massiv Richtung VR. Und vor Ihnen hat das effektiv noch keine Firma erhalten, also eine Zertifikation von FAA und EASA.
Spannend ist auch die Produktfamilie. Sie haben VR-Simulatoren vom Schulungsheli bis zum Arbeitstier der Rettungsfliegerei. Und mittlerweile sind auch Flugzeuge im Fokus der Firma, also konkret die Boeing 737 und Airbus A320. Alaska Airlines ist das Launchkunde für 737-Systeme an Bord. Gleichzeitig wird an KI-gestützten Performance-Feedback für Pilotentraining gearbeitet.
Ja, gerade bei Linienflugpilotenausbildungen kann VR ein enormer Hebel sein. Die Ausbildung da ist extrem teuer und Piloten müssen über 1500 Flugstunden in Sims, also Simulatoren und Flugzeugen, nachweisen können. Kommen wir doch zur Finanzierungshistory. Auch hier haben wir eine kleine Captable modelliert.
Loft Dynamics hat ihre erste Runde im 2020 geraised. Die Firma hat damals 9 Millionen aufgenommen. Die Runde wurde in zwei Closings umgesetzt bei 12 Millionen Pre-Money beim ersten Closing und drei Monate später bereits bei satten 34 Millionen Pre-Money.
Boah, nicht schlecht.
Im zweiten Closing, die Seed-Runde wurde mit weiteren 3 Millionen im 2022 kurz vor dem Umzug nach Zürich erweitert.
Ja, im 2022, da hat sie dann Sky Dayton, ein Venture-Partner von Craft Ventures, aufgrund der guten Publikation und dem guten Ruf, den sie sich in der Aviatikbranche aufbauen konnten, kontaktiert. Er wollte die Technologie sehen, fühlen, testen. Er ist selbst Pilot und VC-Investor und war vom Produkt überzeugt, sodass er auch Craft Ventures überzeugt hat und UP Partner aus Kalifornien, die haben auch mit investiert in diese Runde. UP Partners, das ist ein VC, der aktiv in Mobility und Aviation Startups und Scale-Ups investiert. Und ja, dort ist auch einer der GP ein passionierter Pilot und gemäß Jean fliegt er mit dem Helikopter teilweise über Santa Monica hinweg zur Arbeit. Also auch noch spannend. Vielleicht sehen wir da plötzlich Max, der über Zürich zur Arbeit fliegt. In der Series A, da wurden 20 Millionen zu einer Bewertung von 50 Millionen Pre-Money investiert.
Craft Ventures, spannend, sollten wir noch kurz erwähnen, das ist die Firma von David Sachs. Er ist einer der Hosts vom All-in-One-Podcast, können wir sehr empfehlen. Und er war auch maßgeblicher Unterstützer von Trump im Wahlkampf. Er ist ein Top-VC-Investor und hat mit Craft Ventures Firmen wie Airbnb, SpaceX, Palantir, Slack oder Uber unterstützt. Heute agiert er als AI- und Kryptozar in der Regierung von Donald Trump.
Ja, absolut. Nun hat die Firma die Series B über 24 Millionen im August abgeschlossen, also 20 Millionen Schweizer Franken. Neu dazu gekommen ist die Friedkin Group und Alaska Airlines über ihren Alaska Star Ventures Fund. Die bestehenden Investoren haben auch wieder mitgemacht und auch hier ein Top-Match von den Investoren her. Dan Friedkin, der Besitzer der Friedkin-Gruppe, der kennt das Team schon lange, ist auch ein angefressener Pilot, also einer der einzigen privaten Piloten, der mit der Patrouille Suisse und dem US-Militärformationen als Privatperson fliegt. Er hat sich letztes Jahr bereits einen Simulator gekauft, vielleicht kannst du mal bei ihm anklopfen und testen können, ist zwar allerdings von den USA. Und nun hat er investiert. Für Alaska Airlines ist natürlich ein strategisches Investment und sie pushen dahin, dass Loft Dynamics die Simulatoren für ihre Flugzeuge weiterentwickelt und sie Pilotenausbildungen günstiger haben können.
Bei der neuen Runde gab es einen kleinen Uptick in der Bewertung. Nun ist die Firma gerade 100 Millionen Post-Money wert und sie konnten bereits 50 Millionen Schweizer Franken an externem Kapital aufnehmen. In der aktuellen Transaktion wurden auch Stammaktien in Preferred Shares umgewandelt wegen einem Secondary. Hier haben nicht die Gründer verkauft, sondern, wenn unsere Angaben stimmen, Investoren aus der Seed-Runde.
Ja, genau, das wurde mir auch bestätigt. Die Gründer haben hier nicht verkauft, also sind immer noch all in. Und machen wir doch vielleicht noch einen kurzen Exkurs zu David Sachs. Das habe ich auch konkret angesprochen in meinem Gespräch mit Jean, vor allem auf seine Rolle. Wie verhält sich ein solches Schwergewicht als Investor? Und er hat mir gesagt, ja, die Zusammenarbeit, die sei sehr eng mit dem Verwaltungsrat. Da ist auch Dan Friedkin und Sky Dayton mittlerweile drin und auch den Investoren. Sie haben wöchentliche Austauschsessions. Das ist auch so, muss man sagen, wie das bei guten Investoren auch sein sollte. Nicht einfach, dass sie einmal pro Monat ein Reporting wollen oder einmal pro Quartal, sondern dass sie effektiv strategisch mitarbeiten. Und Sachs, der sei selbst sehr engagiert für Loft Dynamics. Natürlich nicht operativ, sondern vor allem auf der politisch-strategischen Ebene. Er hat ja besten Zugang und macht sich diesen natürlich jetzt für sich, beziehungsweise sein Investment in Loft zu nutzen. Er lobbyiert nämlich sehr stark bei den Behörden, dass VR-Pilotenausbildungen immer besser akzeptiert werden, damit diese Stunden angerechnet werden können. Damit setzt sich Sachs eben wirklich sehr stark für das Wohlergehen und die Zukunftschancen von Loft ein.
Ja, für mich ein gutes Beispiel, wie sich eben VCs für ihre Firmen einsetzen können. Das hört man doch immer wieder gerne. Ja, das Thema Virtual Reality macht gerade in dem Bereich natürlich durchaus Sinn, wenn man das jetzt mal kritisch reflektiert. Airlines müssen Piloten günstiger, sicherer und auch schneller qualifizieren. Also wenn VR-Simulatoren immer einen größeren Teil der Trainingskette übernehmen, wie zum Beispiel bei Basics, bei Verfahren, bei Notfällen, kann man eben Durchsatz und Sicherheit erhöhen und gleichzeitig die Kosten pro Stunde deutlich drücken. Hat Jean auch etwas zum Team und der Traction gesagt?
Ja, zum Team hat er gesagt, dass es rasant gewachsen ist, seit er als CFO im 2022 auch nach dieser Finanzierungsrunde dazugestoßen ist. Damals waren sie 37 FTEs und aktuell sind sie 99 und das Jahr wollen sie mit über 100, konkret 105 FTEs abschließen. Den Umsatz hat er natürlich nicht preisgegeben, aber er hat gesagt, ja, sie verkaufen mehr als 10 Simulatoren pro Jahr und jeder Simulator kostet mindestens 1 Million. Also die kleinen kosten 1 Million, die größeren hat der Preis nicht gesagt. Also gehe ich mal davon aus, der Umsatz liegt sicher über 10 Millionen pro Jahr, also vielleicht so bei 20 oder sogar 30 Millionen.
Ja, spannend.
Ich Zahl wollte er mir allerdings nicht bestätigen. Sorry.
Okay. Nee, finde ich interessant. Ich finde Loft Dynamics eine Top Schweizer Leuchtturmstory, ob schon sich die Firma in der Schweiz nicht groß promotet und auf ihre Zielgruppe in der Aviatik setzt. Man kann sagen, ein ETH-nahes Deep Tech Team, EASA Pionierstatus in Europa, das den Sprung über die FAA in den größten Luftfahrtmarkt geschafft hat, das hilft dem gesamten hiesigen Aviation Simulation Cluster sehr, sehr gut. Vielen Dank dem Team für die Inputs. Wir wünschen Loft Dynamics weiterhin viel Erfolg und werden die Story weiter im Auge behalten. Dann kommen wir noch zur letzten Transaktion von Magus, die wir ein bisschen näher beleuchten möchten. Wir gehen von der Aviatik zur MedTech. Scanvio Medical hat ihre Seedrunde geraced.
Ja, Scanvio hat eine KI-gestützte Software entwickelt, die Standard-Ultraschallgeräte in Expertentools für die Frühdiagnose von Endometriose verwandelt. Damit soll die durchschnittliche Wartezeit auf eine Diagnose, jetzt halte ich fest, von 8 bis 12 Jahren auf 1 bis 3 Jahre reduziert werden. Stell dir mal vor, du hast 8 bis 12 Jahre Schmerzen und es kann dir niemand sagen, was genau du hast. Schon noch crazy.
Ja, der Fortschritt kommt nicht durch teure Hardware, sondern durch KI-Software, die sich nahtlos in bestehende Systeme integriert und Live-Feedback während der Untersuchung gibt. Für Ärztinnen und Ärzte bedeutet das, sie müssen ihre Geräte nicht austauschen, sondern können die Software wie ein zusätzliches Modul nutzen, eben dass sie während der Untersuchung bei der Bildinterpretation unterstützt und die Fehldiagnosen reduziert.
Ja, das ist schon noch ein großer Schritt. Endometriose ist nicht nur schwer erkennbar im frühen Stadium, sondern ist mit viel Schmerzen verbunden bei den Betroffenen und führt auch häufig zur Unfruchtbarkeit. Ja, der Markt ist extrem groß. Allein in Europa sind rund 10% aller Frauen im gebärfähigen Alter betroffen von Endometriose, also Millionen von Patientinnen. Und Ultraschall ist dabei das Standardwerkzeug in der Gynäkologie Und wer es in dem Sinne schafft, diese Geräte intelligenter zu machen, der hat das Potenzial, nicht nur in Nischenkliniken, die hochspezialisiert sind, sich zu verbreiten, sondern effektiv in der breiten Versorgung Fuß zu fassen.
Genau, deshalb sehen wir es Scanvio als Beispiel, wie KI-Software die Diagnostik in der Breite demokratisieren kann und eben nicht nur an hochspezialisierten Zentren. Hinter dem Startup steht ein starkes Team. CEO ist Stefan Tuchschmid. Er ist ETH-Alumnus, der bereits an Virtamed beteiligt war. CTO ist Fabian Laumer, der an der ETH im Bereich Deep Learning und Echokardiographie promovierte, und Professor Michael Baika, ein erfahrener Gynäkologe, als medizinischer Direktor. Ja, wie sieht denn die Finanzierungshistorie von Scanvio aus?
Ja, wir haben auch hier wieder eine Cap-Table modelliert. Das ist natürlich wesentlich kürzer. Das ist die erste Runde, die siebte Runde der Firma, die im Mai 2024 als ETH Spin-off gegründet wurde. Sie haben eine 3,4 Millionen US-Dollar Seed-Runde im Juli abgeschlossen, hat es doch auf unsere August-Transaction-Liste geschafft. Die 3 Millionen Schweizer Franken, die wurden von einem Konsortium an Investoren bei einer Bewertung von 6,5 Millionen Schweizer Franken investiert. Spannend finde ich den Mix an Investoren. Es haben 40 Business Angels von Start Angels, Sky Angels, Stöckli Medical und SICKTICK investiert.
Dazu kommt noch VentureKick, der Kick Fund, S2S Ventures und auch die Gebetrüff Stiftung hat das Projekt bereits unterstützt. Ja, aber Guy, 40 Investoren auf der Cap Table zu diesem frühen Zeitpunkt, ist das wirklich eine gute Idee?
Absolut nicht. Wenn Sie 40 Investoren auf der Cap Table hätten, wäre das ja extrem suboptimal. Ich habe mich mit Stefan Tuchschmid kurz unterhalten und Sie haben diese Investoren gepoolt in vier Gruppen. Eine rund um Stöckli Medical, eine um die Start Angels, eine um Sky Angels, also deutsche Family Offices und Business Angels. Und da haben sie je einen Repräsentanten, der auf der Cap Table ist und der die Aktien vertritt. Einerseits haben sie auch kleine Tickets mit Leva quasi syndiziert und andere haben sie einfach wie einfach einen Pooling-Vertrag zusammengezogen. Somit ist die Cap Table nicht exzessiv lange.
Ja, du hast dich auch noch kurz mit dem Lead-Investor auf Seiten Start Engine Network unterhalten. Warum haben die investiert?
Ja, ich habe mich heute Nachmittag kurz mit Peter Müller am Telefon ausgetauscht. Für ihn ist es wie so oft bei anderen Investments ein Gesamtpaket, die zu dieser Investmententscheidung geführt haben. Für ihn Machine Learning for Medical Applications ist ein Zukunftsgebiet und hier sieht er Endometriose als einen extrem spannenden Markt, eben gerade weil diese Erkrankung so oft vorkommt und eigentlich standardisiert analysiert wird. Die Tech, die scheint sehr gut zu sein, ist gar nicht so einfach aus Ultraschallbildern, sind eigentlich bewegte Bilder, ist ja wie ein Video, sind nicht einfach Fotos, die da gemacht werden, da Daten und Vorhersagen gut zu machen. Und für ihn ist das Team natürlich ja, herausragend, muss es auch sein, aber in diesem Fall ist es natürlich noch ein bisschen etwas Spezielles, würde ich sagen. Er hat nämlich bereits 9 Jahre mit Stefan Tuchschmid zusammengearbeitet, war bei Virtamed im Board und die beiden haben einen erfolgreichen Exit gemacht nach 9 Jahren. Obschon sie da sehr lange darauf hingearbeitet haben, hat er mir erzählt, das Startup war bereits im 2. Jahr Cashflow positiv. Und eben auch der Rest des Teams findet er sehr gut. Und schlussendlich ausschlaggebend war auch noch das Investorenkonsortium. Eben die Neuaufstellung des VRs, die war auch entscheidend. Da ist jetzt Sabrina Stöckli von Stöckli Medical reingegangen und ein Start Angel-Vertreter Joachim Pilarski. Während der Finanzierungsrunde, da hat das Team auch Termsheets von VCs auf dem Tisch. Sie haben sich dagegen entschieden. Das habe ich ein bisschen erstaunt, dass mir das Stefan gesagt hat. Was könnte hier so ein Grund sein, wieso sich Scanvio für ein Investment von Business Angels entscheidet und bewusst gegen eins von VCs?
Ja, also ich wollte dich eigentlich darauf ansprechen noch, wäre das nicht ein gutes Koyo-Investment, passt nicht sehr gut in unsere Investment-These. Und ja, ich finde es eigentlich schade, dass man VCs so a priori ausschließt. Jetzt, was können Gründe sein? Also erster Grund kann zum Beispiel sein, dass man ganz bewusst eben nicht einen globalen Case bauen möchte, sondern man ist vielleicht interessiert, ein gut rentables KMU zu bauen. Das ist nicht überhaupt nicht im Gusto eines VCs, der das Investment verhundertfachen möchte am liebsten, oder? Also man nimmt bewusst in Kauf, weniger stark zu wachsen. Zweitens, und das geht dann einher mit Punkt 1, VCs nerven, und Stefan will sich nicht nerven lassen von irgendwelchen VCs auf dem Cap-Table, die immer fordern, schnell zu wachsen, sondern er möchte einfach Ruhe im Stall haben. Das höre ich auch immer wieder von Gründern, auch sehr eben talentierten Gründern. Ich bin überzeugt, das sind super talentierte Gründer, aber die sagen halt einfach, hey, wir möchten unser Ding machen und vielleicht wird es groß, vielleicht auch nicht, aber wir haben es in den eigenen Händen. Wir haben keine Vetorechte, wir haben keine Leak Press, wir haben keine Anti-Dilution Protections, wir haben einfach Ruhe im Stall, oder? Das kann ebenfalls ein Grund sein. Und der dritte Grund, das sieht man auch immer wieder, ich meine, was VCs hassen, ist, wenn man zu früh verkauft. Es kann ja sein, dass jetzt relativ schnell bei einem solchen Case ein großer Stratege auf dem Parkett steht und sich beteiligen will. Und ja, VCs hassen Corporate oder Strategen teilweise wie der Teufel das Weihwasser, weil dann eben das Cap-Table nicht mehr clean ist, weil dann eben eine Firma, ein Stratege drauf ist und dann natürlich viel schwer das Ganze zu verkaufen ist. Das kann auch ein Grund sein, dass man einfach sagt, man möchte komplett frei sein und vielleicht eben auch früh verkaufen können.
Ja, genau. Also ich habe die Frage natürlich Stefan auch gestellt. Spannend, was du jetzt da ausführst. Ist genau Punkt 3, den da Stefan auch erwähnt hat, als erfahrener Gründer, Serial Founder, der schon Exit hinter sich hat. Er hat sich genau überlegt, wo kann der Case hingehen, was ist der most likely Exit. Und ja, das sieht ja durchaus, dass, ja, nachdem sie am Markt sind, ein paar Kunden haben, immer genau so ein Stratege aufmarschiert, Ultraschallgeräthersteller, GE Health, Siemens, Philips etc., einer von denen, sagt, hey, spannend, ich will die Technologie aufschlucken und einfach in meine Geräte integrieren und habe dann einen technologischen Vorsprung. Und solche Exits, die sind ja in der Regel zweistellig bis zum niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Da wird halt nicht ein Unicorn, also eine Milliarde dafür bezahlt. Und das ist auch eine extrem schwierige Sparte. Das hat ja nicht Gazillion, also hunderte von Exit-Partnern. Und wie du es gesagt hast, hat es auch so analysiert, hey, VCs müssen in dieser Phase mindestens eine Multiple von 30x, 20x machen, hat er gesagt. Und ja, nach der Verwässerung, auch wenn es jetzt 100 Millionen sind, dann haben sie nicht mal mehr ein 10x. Und ja, das ist natürlich dann plötzlich nicht mehr so spannend. Nun, vielleicht, hat er gesagt, könnte auch spannend sein für Koyo in dem Sinne, finde ich auch. Coole Technologie. Sind jetzt MedTech-Cases auf der Basis überhaupt VC-grade? Oder anders gefragt, was muss ein MedTech-Case mitbringen, um VC-grade zu werden?
Oh, das ist es ist 22 Uhr, jetzt nimmst du mich also nochmal richtig dran. Ne? Also ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Frage. Also zuerst einmal, was schaue ich an? Ich schaue zuerst einmal den Markt an, wie groß ist überhaupt der Markt, den man hier bearbeiten möchte. Also ist es ein Milliardenmarkt oder nicht? Und in meinen Augen muss es ein Milliardenmarkt sein, sonst bringt es nichts, oder? Und zwar mehrfache Milliarden, oder? Und ich sage dann auch, weshalb. Zweitens, das Wachstum muss potenziell riesengroß sein. Und das hat man eben häufig nicht. Häufig sind solche Cases ja ganz am Anfang und möchten etwas anderes substituieren. Das heißt, das Wachstum ist noch relativ tief. Man ist ganz am Anfang, braucht aber auch schon viel Kapital, weil man auch eben zum Teil Hardware finanzieren muss. Also auch das schwierig. Drittens, Regulation. Man muss natürlich häufig Bewilligungen haben, oder nicht nur häufig, eigentlich immer, muss man regulatorisch konform sein, muss irgendwelche Zertifikate bekommen. Ich amte selber auch als Chair eines MedTech-Unternehmens in der Schweiz und ich weiß, wie unglaublich anspruchsvoll es ist, nur diese Zertifizierungen zu erhalten, die man braucht, wie lange es geht, wie viel Geld man raisen muss, bis man überhaupt dann beginnen kann zu distribuieren. Also wirklich schwierig, 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 oder? Und ja, und deshalb finde ich schon, um auf deine Frage eine Antwort zu geben, ist es VC-grade, ja oder nein? Es kann definitiv sein. Also ich schließe das nicht aus, aber ich finde schon, dass es schwieriger zu eruieren ist, ob es VC-grade ist oder nicht, weil es eben schlichtweg viel mehr Variablen gibt, die man analysieren muss. Und es gibt eben auch Variablen, die man nicht abschließend beurteilen kann. Ich schaue sehr, sehr stark auch das Gründungsteam an jeweils und versuche herauszufinden, ist das Gründungsteam hungrig genug, um diesen schweren Weg zu gehen? Und deshalb finde ich schon bemerkenswert, was Stefan Tuchschmidt hier macht. Er sagt ganz klar von Anfang an, hey, wir sind eher kein VC-Case, sondern versuchen, Low-Hanging-Fruits-mäßig unterwegs zu sein. Und wir streben nicht nach dem großen Preis, sondern wir sind auch happy mit dem kleineren Preis, weil das eben viel realistischer ist. Oder in anderen Worten, ich glaube, der marginale Nutzen oder der marginale Gewinn ist irgendwann mal sehr klein. Also wenn man wirklich das Top-Medtech-KI-Startup werden möchte, muss man enorm viel Geld investieren. Und gerade wenn man ganz oben ist, wird die Luft extrem dünn und die Konkurrenz auch groß. Gerade in den USA gibt es so viele Firmen, die meist, du bist eigentlich nie der Einzige, der etwas macht, sondern es sind meist eben noch andere im Spiel und das macht das Ganze einfach sehr, sehr anspruchsvoll. Also ich finde, um das vielleicht abzuschließen, ich finde das enorm spannend, MedTech in der Diagnostik, gerade mit in Kombination mit KI, unglaublich viel Potenzial. Deshalb gehört es auch zu unserer Investment-These und ich freue mich sehr, die Firmen jetzt anzuschauen. Aber ich glaube, dass nur die wenigsten wirklich VC-grade sein werden.
Ja, vielleicht auch noch etwas zu ergänzen, von meiner Seite, ich stimme dir da natürlich ganz absolut zu. Was ich immer spannend finde in diesen Cases ist, hier, Sie haben jetzt Endometriose, Sie machen da ganz viele Aufnahmen, wenn der Case erfolgreich wird, diesen Ultraschallgeräten. Und wenn Sie aus diesen Daten noch neue Diagnosen trainieren können, dann wird es extrem spannend, weil Sie sitzen auf einem proprietären Datenpool, wenn Sie das auch proprietär haben, der nicht einfach nachbaubar ist und wenn Sie das dann auf x verschiedene Krankheiten ausweiten können. Dann sind solche Cases extrem spannend, weil sie eben nicht nur alles Kapital, dieses hohe initiale Investment auf ein Pferd setzen, sondern das eben dann einfach multiplizieren können und diese Daten als Gold verwenden können für neue andere Themen.
Wie setzt Scanvio das geraiste Kapital denn nun ein?
Ja, laut Ihrem Fahrplan, da gehen die Mittel in drei Hauptbereiche. Erstens in die Produktentwicklung natürlich. Die KI-Software soll technisch weiterentwickelt werden, damit sie einfach im klinischen Alltag integriert werden kann und stabil funktioniert.
Ja, zweiter Punkt ist der Aufbau des weltweit größten gelabelten Datensets. Du hast es erwähnt, für transvaginale Ultraschallbilder. Das ist entscheidend, weil KI nur so zuverlässig lernen kann, subtile Muster von Endometriose und je nachdem auch von anderen Krankheiten natürlich zu erkennen. Am Ende ist die Datenbasis der eigentliche Moat, also der eigentliche Burggraben hier.
Ja, und drittens die regulatorischen Zulassungen natürlich. Scanvio arbeitet parallel an der CE-Zertifizierung nach MDR in Europa und an der FDA-Zulassung in der USA. Das sind die Eintrittskarten, um die Software wirklich breit in den Markt auszurollen.
Dazu kommen die klinischen Partnerschaften, die sie schon haben, also mit Zentren in der Schweiz, Österreich, Frankreich und sogar in Ägypten. Diese Kooperationen sind Gold wert, um Pilotstudien durchzuführen und die Software in der Praxis zu testen.
Ja, und die Meilensteine für die nächsten 12 bis 18 Monate sind eben die Zertifizierung und Abschlüsse mit OEMs zur Softwareintegration. Unterm Strich, mit dem frischen Kapital baut Scanvio die Brücke vom Prototypen zum regulatorisch zugelassenen Medizinprodukt, das im ganz normalen Gynäkologiepraxen einsetzbar ist.
Ja, wenn das gelingt, reden wir nicht mehr über eine Nischenlösung, sondern über einen echten Standard im Bereich Endometriose-Diagnostik. Also vielleicht wird das trotzdem dann ein VC-Case.
Ja, we'll see.
Genau, wir sind bei einer Stunde angekommen. Wow, das war die erste Sendung dem Deal-Rückblick vom August. Bitte gebt uns auch euer Feedback. Wie findet ihr diese Folge? Diese Folge erscheint in diesem Stil einmal pro Monat, wo wir den Rückblick machen auf den vergangenen Monat. Wir stellen drei Cases vor, wir machen einen Überblick. Gebt doch uns doch ein Feedback. In der nächsten Woche dann wieder in gewohnter Form mit den Highlights, den News der Woche, mit der Hörfrage, mit dem Schwerpunktthema. Und Deals der Woche, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast von dieser Woche. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen ein schönes Weekend. Take care und tschüss.